SWR 2 aktuell.
Im Studio ist Pascal Fournier, guten Tag. Themen dieser Sendung: Mini-Wachstum bestenfalls. Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute präsentieren reichlich trübe Aussichten. 4 Jahre danach, was lernen wir aus den Corona-Schulschließungen? Und zwischen Desinformation und Deepfakes, wie die Europäische Union ihre Wahlen schützen will. Die Prognose für Deutschlands Wirtschaft sieht reichlich düster aus. Die 5 wichtigsten deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr nur marginal wächst. Und zwar um 0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Im Herbst waren dieselben Forscher noch wesentlich optimistischer. Damals prophezeiten sie nämlich ein Wachstum von rund 1,3% für dieses Jahr. Über diese doch recht dramatische Korrektur der Prognose spreche ich jetzt mit Lena Stadler aus der SWR Wirtschaft. Redaktion. Frau Stadler, was ist denn grundsätzlich anders gelaufen, als es die Forscher erwartet hatten?
2 Punkte sind das im Wesentlichen. Der private Konsum hat sich bislang noch nicht so gut erholt wie gedacht und die deutsche Industrie leidet immer noch unter einer schwachen Nachfrage nach Investitions- und Vorleistungsgütern, also Güter, die für die Produktion anderer Güter eine wichtige Rolle spielen, zum Beispiel Metalle oder chemische Stoffe. Da waren die Wirtschaftsforscher in ihrer Herbstprognose deutlich optimistischer gewesen. Momentan bewegt sich die Wirtschaftsleistung laut der Forscher aber immer noch auf einem Niveau, das kaum über dem vor der Corona-Pandemie liegt. Aber sie schreiben in ihrem Gutachten auch, dass die konjunkturellen Grundannahmen, von denen sie im Herbst ausgegangen waren, weiter Bestand haben, eben nur zeitlich verzögert und in abgeschwächter Form.
Mit anderen Worten, es ist schon irgendwo Besserung in Sicht, nur halt nicht in diesem Jahr.
Richtig. Der private Konsum wird dieses Jahr noch anziehen und zum wichtigsten Treiber der Konjunktur werden, sagen die Forscher, deren Gutachten übrigens der Bundesregierung als Grundlage für ihre eigene Prognose dient. Die Menschen, die werden dank höherer Löhnabschlüsse wieder mehr Geld in der Tasche haben, also die real verfügbaren Einkommen steigen. Dann können die Menschen wieder unbesorgter einkaufen, essen und in Urlaub gehen und damit dann die Wirtschaft ankurbeln. Und noch dazu kommt, es wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank ihre Leitzinsen wieder absenkt, sodass Verbraucher leichter Kredite aufnehmen können und auch hier wieder Geld in die Wirtschaft fließen wird. Und das alles wird dann aber eben nicht dieses Jahr schon zu einem deutlichen Wachstum führen, sondern erst im nächsten Jahr richtig zum Tragen kommen.
Und für 2025 rechnen die Forscher dann wieder mit einem Wachstum von 1,4%. Was wird sich denn neben dem privaten Konsum noch verbessern?
Ja, die konjunkturelle Lage weltweit hoffentlich. Deutschland ist ziemlich gut im Exportieren, wie wir wissen. Die deutschen Ausfuhren sind im vergangenen Jahr aber zurückgegangen. Für Exportweltmeister Deutschland natürlich ein Schlag ins Kontor. Seit Anfang des Jahres hat der Außenhandel aber wieder an Fahrt aufgenommen. Und für dieses und das kommende Jahr rechnen die Wirtschaftsforscher zwar nicht mit einer kräftigen Erholung der Weltwirtschaft, aber dennoch mit einer Erholung. Und das stärkt dann wiederum den deutschen Außenhandel noch weiter und dann hoffentlich auch die deutsche Wirtschaft als Gesamtes.
Nun werden die Wirtschaftsforscher vermutlich nicht einfach nur Zahlen zusammengetragen haben, sondern auch Hausaufgaben vergeben haben. Was geben Sie denn der Bundesregierung mit?
Weniger Bürokratie, im internationalen Vergleich zu hohe Steuern und Energiekosten runterschrauben, was gegen den Arbeitskräftemangel tun und die Schuldenbremse sanft, schreiben sie, reformieren, sodass wieder mehr schuldenfinanzierte Investitionen möglich sind. Das geben sie der Bundesregierung mit auf den Weg.
Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute senken ihre Prognose für das laufende Jahr dramatisch. Informationen waren das von Lena Stadler, SWR Wirtschaftsredaktion. Vielen Dank. Ende März 2020, vor 4 Jahren, da war die Freude unter Schulkindern noch vergleichsweise groß über die hoppla-hopp verhängten Corona-bedingten Schulschließungen. Damals fühlte sich das auch irgendwie an wie zusätzliche Ferien und auch die Erwachsenen waren in Sachen Schulschließungen, naja, sagen wir vergleichsweise sorglos oder sagen wir, sie hatten eigentlich noch andere Sorgen. Heute, 4 Jahre später, herrscht weitgehend Konsens. Das war keine gute Idee, die Schulen dicht zu machen. Kinder und Jugendliche haben vom Lockdown zum Teil Depressionen und Traumata davon getragen, die sie ein Leben lang verfolgen könnten. Fragt sich, was können wir aus dem damaligen Pandemie-Management lernen und auch was haben wir gelernt? Dieser Frage ist Stefan Tröntle nachgegangen.
Rosalie Holzschuh wohnt in einem Ortsteil von Buchen im Odenwald. Sie weiß noch sehr gut, wie das war, als vor 4 Jahren die Schulen geschlossen wurden.
Ja, es kam halt wie über Nacht eigentlich.
Am Freitag lief die Nachricht in der Tagesschau.
Millionen Eltern in Deutschland werden sich von Anfang nächster Woche an selbst um die Betreuung ihrer Kinder kümmern müssen. Fast alle Bundesländer haben heute die Schließung ihrer Schulen und Kindertagesstätten beschlossen oder den Unterricht eingestellt.
Am Montag, letzter Schultag. Alles nur ein Betreuungsproblem für die Eltern. So klang das damals. Rosalie Holzschuh erinnert sich anders.
Es war halt sehr schön für mich, dass ich meine Freunde nicht sehen konnte, weil wenn man in der Schule geht, dann sieht man die ja eigentlich jeden Tag.
Das sehen auch ihre Schulfreundinnen am Burkhardt-Gymnasium in Buchen so. Für Elida Tech zum Beispiel, die jetzt Abitur macht, war die Einsamkeit das größte Problem.
Man war einfach komplett abgeschottet, man hat sich so alleine gefühlt, man war nur im engsten Kreis, aber eben nicht mit den sozialen Kontakten, die man eigentlich als Jugendliche vor allem oder als Kind gebraucht hätte, finde ich.
Wenn man jetzt so zurückdenkt, dann hat man eigentlich gar nicht mehr so viele Erinnerungen dran. Also es ist wie so eine Zeit, die so ein bisschen verschwimmt, finde ich. Also es war eben viel daheim, viel allein, keine sozialen Kontakte beziehungsweise einfach nur über digitale Medien.
Sagt Johanna Peterhensel. Denn sie und ihre Freundinnen galten im Frühling vor 4 Jahren als möglicherweise tödliches Infektionsrisiko, Schulen als Brandbeschleuniger. Statt Schulstunden im Klassenzimmer wurde eine neue Form des Unterrichts erfunden, Homeschooling. Mehr schlecht als recht. Mit wackeligem Internet, oft ohne Kontakt zur Schule. Spielen, Sport, alles, was in Gruppen hätte stattfinden können, war verboten. Aus heutiger Sicht ein Fehler, sagt der Freiburger Medizinethiker Professor Giovanni Maio.
Allein aus einem gesunden Menschenverstand heraus hätte es klar sein müssen, dass man jugendliche Kinder nicht einfach aus ihrem sozialen Gefüge über lange Zeit hinweg rausnehmen kann, ohne dass es psychosoziale Schäden gibt. Und die Kinder haben darunter gelitten.
Das haben sie in der Tat. Wie sehr wurde erst hinterher klar? Vor allem Mädchen wurden krank. Die Zahl der Corona-Depressionen bei Jugendlichen stieg steil an, um bis zu 70%. Auch in Baden-Württemberg. Noch schlimmer, es gab kaum Hilfe und nicht genug Klinikplätze. Luca Grimm ist heute Schülersprecherin am Burkhardt-Gymnasium Buchen.
Also mir ist selber aufgefallen, dass es auch mir selber einfach schlechter ging. Eben ohne Leute, mit denen man reden kann, ohne Sport, den man machen kann, ohne die Freunde, die man in der Schule trifft. Und dann habe ich auch tatsächlich in meinem Umfeld viele Leute kennengelernt, die auch mit Depressionen oder Ähnlichem zu kämpfen haben und für die eben auch Corona eine ganz schwierige Zeit war.
Luca Grimm hatte selbst zwar keine Probleme, gründete aber mit anderen eine Mental Health AG. Motto, auch reden hilft, wenn man erkennen kann, dass die Probleme bei allen gleich sind. Und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass man sich wegen so etwas nicht schämen muss, auch das hilft. Schulsozialarbeiterin Ina Reschke hat das Projekt damals unterstützt und sagt:
Die Kinder sind unser schwächstes Glied in der Gesellschaft in dem Fall. Und die Nachwirkungen haben wir jetzt. Und die werden wir, glaube ich, ein paar Jahre noch haben.
Was sie unter anderem auch daran erkennt, dass sie sich seit Ende der Pandemie vor Terminen kaum noch retten kann. Und die Politik? Die baden-württembergische Kultusstaatssekretärin Sandra Boser sieht die Entscheidungen von damals heute kritisch.
Im Nachhinein war die Länge der Schulschließung sicherlich ein Problem. Und das spüren wir ja heute auch, wenn es um die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen geht oder um Lernrückstände. Und von daher würden wir heute sicherlich mit anderen Maßnahmen dagegen steuern.
Anders gesagt, sollte es noch mal zu einer ähnlichen Situation kommen, dann muss jedem, der das will, bewusst sein, dass Schulschließungen eben nicht nur ein Betreuungsproblem sind, sondern handfeste gesundheitliche Folgen haben können.
Eigentlich sind sie ja so eine Art halb- oder dreiviertel veredelter Rohstoff. Und wenn man das politische Mantra seit Jahrzehnten ernst nimmt, sozusagen der einzige Rohstoff, über den Deutschland verfügt. Junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Allerdings muss man sagen, sonderlich pfleglich wird hierzulande mit diesem Rohstoff nicht umgegangen. Die jungen Menschen hangeln sich mit Ach und Krach von einem befristeten Vertrag zum nächsten, teilweise mit Laufzeiten von weniger als einem Jahr. Und darüber hängt dann immer das Damoklesschwert, dass plötzlich ein Arbeitsverhältnis nicht weitergeht, dass es keinen Anschluss gibt, dass der letzte Job eine Sackgasse war. Auf so etwas lässt sich kein Leben planen, keine Familie, keine Karriere. Immerhin, das Problem ist inzwischen als solches in der Politik angekommen. Heute berät das Bundeskabinett über ein neues Wissenschaftszeitvertragsgesetz. Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth, was soll sich nach dem Willen der Bundesregierung denn künftig ändern?
Im Kern geht es darum, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Wissenschaft an Hochschulen bis zum Doktortitel länger befristet beschäftigt sein sollen als bisher. Mindestlaufzeiten von Verträgen sollen kommen. Mindestens 3 Jahre werden dann möglich vor der Promotion als Beschäftigungszeit. Für diejenigen, die künftig den Doktortitel erreichen, soll es danach aber strenger werden mit der Befristung von Arbeitsverhältnissen. Da heißt es in dem Gesetzentwurf, nur noch 4 Jahre Beschäftigung an Hochschulen sind möglich. Im Moment sind es 6 Jahre. Und das kritisiert ein Bündnis aus Gewerkschaften, Betriebsräten und Studierendenvertretern. Sie meinen, dass junge Doktoren in der Rush-Hour des Lebens sind, ein hoher Konkurrenzdruck herrscht und es ihnen sehr schadet, in dieser Zeit dann noch von Befristung zu eilen. Auch für studentische Mitarbeiter soll sich etwas ändern nach der Reform des Gesetzes. Sie dürfen in Zukunft bis zu 8 Jahre befristet beschäftigt werden, nicht mehr nur maximal 6 Jahre.
Das Problem der kurzen seriellen Arbeitsverträge ist nun wirklich nicht neu. Warum greift die Bundesregierung das gerade jetzt auf?
Naja, es gibt seit Jahren Unruhe im wissenschaftlichen Betrieb wegen prekärer Arbeitsverhältnisse. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben sich viele junge Forscherinnen und Forscher im Internet Luft gemacht. Im Moment haben nämlich viele von ihnen Verträge, die kürzer als 1 Jahr laufen. Jeder dritte Vertrag ist so aufgesetzt im Schnitt. Und das führt dann für viele zum Phänomen, dass sie am Ende des Semesters nicht wissen, ob sie im nächsten Semester noch arbeiten dürfen. Eine Beschäftigungsgarantie existiert nämlich nicht. Das Argument des Bundesbildungsministeriums war bisher immer, wenn Stellen neu besetzt werden, sorgt das für eine Durchmischung. Jede Generation hat dann mal die Chance, in der Forschung zu arbeiten, neue Ideen, neue Impulse für die Forschung. Aber das bedeutet natürlich auch so gut wie keine Planbarkeit für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, was Forschen an Hochschulen tendenziell unattraktiv macht in der heutigen Zeit, gerade mit Blick darauf, dass wir auch einen Fachkräftemangel haben.
Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth über das neue Wissenschaftszeitvertragsgesetz, das die berufliche Lage junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verbessern soll. Im Kontext der Europawahl ist unter anderem mit einer Zunahme ausländischer Desinformation in Deutschland zu rechnen. Zitat Ende. Heißt es in einem Infoblatt des Bundesinnenministeriums mit Blick auf die Wahlen zwischen dem 9. und dem 12. Juni. Um beruhigend hinterherzuschieben, das Bundesinnenministerium, Zitat nochmal, koordiniert den Schutz der Europawahl in Deutschland vor hybriden Bedrohungen einschließlich Desinformation. Außerdem wird in dem Papier zu einem gesunden Misstrauen geraten, seltsamen Nachrichten, Bildern, Videos gegenüber oder auch kryptischen oder verdächtigen Absendern. Auch wenn Russland nicht namentlich genannt wird, ist es relativ klar, dass die Hauptsorge vor Wahlmanipulation Moskau und dessen Trollfabriken betrifft. Und das angesichts einer Europawahl natürlich nicht nur in Deutschland. Die gesamte EU ist in Hab 8 und hat auch schon Schritte unternommen, um sich und ihre Wahlen zu schützen. EU-Korrespondentin Katrin Schmidt.
Es sind die Herausforderungen des Superwahljahres 2024. Manipulation, Desinformation, ausländische Propaganda. Sehr im Fokus stehen die Europawahlen, weiß der französische Abgeordnete Raphael Glücksmann. Er leitet seit Jahren den Sonderausschuss für ausländische Einflussnahme im EU-Parlament.
Notre institution est attaquée, ciblée.
Unsere Institution wird angegriffen und von verschiedenen ausländischen Akteuren ins Visier genommen. Der vom Putin-Regime begonnene Krieg begann nicht am 24. Februar 2022 und ist nicht auf die Grenzen der Ukraine beschränkt. In seiner hybriden Form zielt er auf das Herz unserer Demokratien.
Dans sa forme hybride, le cœur même de nos démocraties.
Der Politiker und Autor Glücksmann beschreibt, was der Europäische Auswärtige Dienst auch als Datenmaterial vorliegen hat. 750 Fälle von Desinformation wurden innerhalb des vergangenen Jahres untersucht. Ein Großteil geht demnach auf das Konto Russlands. Die EU-Kommission hat nun Leitlinien veröffentlicht zum Kampf gegen politische Falschinformationen aus allen Richtungen. Ohnehin hatte sie bereits mit dem Gesetz über digitale Dienste, dem DSA, die großen Plattformen, etwa YouTube, TikTok, Instagram, schon an die Leine gelegt. Im Sinne von höheres Risiko für die Nutzerinnen und Nutzer, höhere Sicherheitsanforderungen für die Anbieter. Jetzt schärft sie mit Blick auf die Wahlen nach. Und das ist gut so, sagt René Repasi, Vorsitzender der SPD-Abgeordneten im Europaparlament.
Gerade während Wahlkämpfen, wo viel Falschinformation und Unsinn über solche Plattformen getragen wird. Da sollen jetzt die entsprechenden Plattformen insbesondere Transparenzregeln unterliegen, dass sie vor allen Dingen Deepfakes transparent machen müssen. Achtung, hierbei handelt es sich jetzt um gefälschte Bilder.
Solche Deepfakes, also Bilder, Videos, Sprachaufnahmen, die mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden, müssen künftig gekennzeichnet werden. Mehr Personal und mehr Faktenchecker verlangt die EU-Kommission von den Konzernen. Die sollen politische Falschinformationen früher stoppen. Nach dem Motto, Desinformation darf nicht mehr viral gehen, also sich rasend schnell verbreiten. Ein Ansatzpunkt liegt da im Algorithmus für die Empfehlungen für die User, so Repasi.
Das heißt, den Systemen, die zeigen, welche Nachrichten bei einem bestimmten User tatsächlich erscheinen, dass das sozusagen hier auch berücksichtigt wird. Das heißt, dass weniger Unsinn bei uns auf den digitalen Plattformen erscheint.
Da dieser Unsinn aber unermesslich groß ist, bleibt es wohl eine nie gänzlich lösbare Aufgabe. Die EU-Kommission will sich nun zumindest schrittweise annähern und plant in den kommenden Wochen einen sogenannten Stresstest, um Fortschritte auf den Plattformen zu prüfen. Der Facebook-Mutterkonzern Meta etwa hat angekündigt, künftig zu verbieten, dass die eigenen KI-Produkte für Wahlwerbung genutzt werden. Letztlich wäre aber auch von Seiten der EU noch mehr möglich gewesen, um vor allem Wählerinnen und Wähler schnell vor Manipulation zu schützen. Das EU-Parlament hat vor rund 4 Wochen die Verordnung für politische Werbung abgesegnet. All das ging den EU-Staaten aber offenbar zu schnell zu weit, so der SPD-Abgeordnete Repasi, und komme deshalb für die Wahlen Anfang Juni zu spät.
Die Regeln, die wir hier für politische Werbung im Europäischen Parlament beschlossen haben, sind erst in 18 Monaten anwendbar. Das lag vor allen Dingen an den langen Verhandlungen, die wir hier mit dem Rat führen mussten. Und deswegen können diese Regeln für die Europawahl noch nicht eingeführt werden.
Zumindest also für die darauffolgenden Wahlen wird dann gelten, jegliche politische Werbung in der EU muss auf den Online-Plattformen klar gekennzeichnet werden. Und Facebook, TikTok, Instagram und Co. müssen allen das ganze Bild zeigen. Also wer steckt hinter einer Anzeige, wer hat sie finanziert und handelt es sich um personalisierte Werbung? Also eine, die sich direkt an den eigenen Einstellungen und Neigungen orientiert.
Katrin Schmidt berichtete aus Brüssel. Die palästinensische Autonomiebehörde, kurz PA, sollte mal das Modell für die Regierung eines palästinensischen Staates sein. Das Problem ist nur, diesen Staat gibt es nicht. Die PA unter Präsident Mahmoud Abbas kontrolliert lediglich Teile des Westjordanlandes. Die Behörde ist unbeliebt, sie gilt als korrupt. Und Wahlen, die wenigstens ein bisschen Legitimation geben könnten, die haben seit fast 20 Jahren nicht mehr stattgefunden. Jetzt aber gibt es Pläne der PA, für die Zeit nach dem Krieg im Nahen Osten eine Rolle auch im Gazastreifen zuzuweisen. Nur dafür müsste die Behörde ziemlich rund erneuert werden. Da herrscht weitgehend Einigkeit. Und tatsächlich tut sich etwas. Präsident Abbas hat den Ökonomen Mohammad Mustafa zum neuen Ministerpräsidenten ernannt. Er soll eine Expertenregierung bilden. Fragt sich, ist das schon die notwendige Reform oder wenigstens deren Anfang? Darüber hat Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler mit Beobachtern in Ramallah gesprochen.
Fragt man Palästinenserinnen und Palästinenser im besetzten Westjordanland, was besonders unbeliebt ist, dann steht an erster Stelle für viele Israel. An zweiter Stelle dürfte für viele die eigene Regierung stehen, die sogenannte palästinensische Autonomiebehörde, kurz PA. Neueste Umfragen zeigen, dass fast 60% der Palästinenser wollen, dass sie aufgelöst wird. Sie gilt als nutzlos, zunehmend korrupt und autoritär. Und jetzt gibt es auch noch Druck von außen. US-Präsident Biden hat gesagt, die PA müsse so wörtlich wiederbelebt werden. Und Mahmoud Abbas, der 88-jährige Palästinenserpräsident, hat reagiert. Die bisherige Regierung tritt zurück. Es übernimmt eine sogenannte Technokratenregierung unter Premierminister Mohammad Mustafa. Der ist anerkannter Wirtschaftsexperte, war aber bisher auch ein enger Berater von Abbas. Er wird ihm also nicht gefährlich, auch weil er zu keiner der palästinensischen Gruppierungen gehört. Und gerade das ist auch ein Problem. Es gibt Kritik, zum Teil Ablehnung von mehreren Gruppierungen, sogar von einigen Vertretern der Fatah, deren Chef Mahmoud Abbas ist. Sabri Saidam, ihr stellvertretender Generalsekretär, sitzt im Zentralkomitee der Fatah und war schon mehrmals Minister. Er hat erkennbar Bedenken, was die neue Technokratenregierung angeht, aber er verteidigt sie doch.
The appointment of the new government.
Die Ernennung der neuen Regierung soll einerseits den Palästinensern zeigen, dass wir bereit sind, uns zu öffnen, damit es einen Konsens gibt, dass wir nicht an unserem Stuhl kleben. Wir wollen die Einheit wiederherstellen für die Zukunft und wir wollen der internationalen Gemeinschaft aber auch zeigen, dass wir einen Fortschritt wollen, aber auf Basis einer palästinensischen Agenda und nicht auf einer Agenda, die von außen kommt. Diana Butu ist da schon offener. Die Juristin, die in Harvard lehrt, hat jahrelang für Mahmoud Abbas gearbeitet. Sie sieht in der neuen Regierung eine Entpolitisierung der PA und die sei falsch. Und dann sagt sie noch, dass es so sei, als würde man auf der Titanic noch schnell den Sitzplatz wechseln.
The reason is that the Palestinian Authority is not sovereign.
Der Grund ist, dass die PA nicht souverän ist. Sie kontrolliert die Währung nicht, die Grenzen, den Luftraum, nicht einmal die natürlichen Ressourcen. Sie können nichts tun, was all die Premierminister davor nicht getan hätten. Ja, wir können eine bessere Vertretung haben, aber was den Alltag angeht, gibt es sehr wenig, was die neue Regierung tun kann, denn Israel kontrolliert unser Leben. Dabei braucht es auch Reformen in der palästinensischen Politik. Zum Beispiel haben die letzten Präsidentschaftswahlen 2005 stattgefunden, die letzte Parlamentswahl 2006. Seitdem wurden wichtige Institutionen wie das Parlament nach und nach abgewickelt, sagt Ibrahim Dalascha, der in Ramallah einen Think Tank leitet.
When you come to think about governance,
wenn man über die Regierung nachdenkt, dann ist das Problem, dass alle Institutionen, die wir hatten, zerstört und irrelevant geworden sind. Wir brauchen eine Transformation von der Kontrolle durch einen Mann zu der Kontrolle durch Institutionen. Denn das ist das Leben. Niemand lebt für immer. Doch die Voraussetzungen dafür sind schlecht, nicht nur weil Israel seine Besatzung im Westjordanland immer mehr ausweitet. Auch der Krieg ohne Ende im Gazastreifen sorgt dafür, dass das Ansehen der palästinensischen Autonomiebehörde auf dem Tiefpunkt ist. Neue Regierung hin oder her.
Nahostkorrespondent Jan-Christoph Kitzler über die künftige Rolle der palästinensischen Autonomiebehörde. Vermutlich werden nicht wenige ungeduldig warten. Noch 5 Tage. Am 1. April wird Cannabis in Deutschland zumindest teilweise legalisiert. Gemessen an der Drogenpolitik der vergangenen Jahrzehnte ein bedeutender Schritt, den entsprechend auch viele für grundlegend falsch halten. Immerhin, Deutschland ist mit der Debatte über eine Legalisierung weiß Gott nicht allein. Die Diskussion wird auch andernorts geführt, beispielsweise im Nachbarland Schweiz. Und dort wird nicht nur diskutiert, sondern auch experimentiert. In mehreren Städten laufen Modellprojekte. In Zürich beispielsweise gibt es sogenannte Social Clubs. Wie Ausgabe und Konsum dort ablaufen, das hat sich unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondl vor Ort angeschaut.
Auf den ersten Blick ist das Manys einfach ein kleines nettes Café. Draußen Tischchen und Stühle, drinnen hinter der Bar glänzt die Kaffeemaschine. Nachmittags ab 2:30 aber gibt es hier Espresso oder Cappuccino nur für Auserwählte. Das Manys ist einer von 10 Social Clubs in Zürich. Seit dem vergangenen August können hier Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Modellprojekts Zürich Can ganz legal Gras und Hasch kaufen. Leute wie die 29-jährige Pune. Für sie ist das Manys ein Ort, wie sie ihn sich schon lange gewünscht habe.
Wie ein Coffeeshop in Zürich, wie so ein zweites Amsterdam sozusagen, wo man auch die Möglichkeit hat, zum sich treffen unter Freunden und wo man auch wirklich cleanes Zeug bekommt.
Auf der Theke liegt die Cannabis-Karte. Im Angebot sind etwa Wedding Cake, Apricot Mimosa oder Lemon Resin. Alles aus Schweizer Bio-Anbau und mit exakten Angaben zu den Wirkstoffen THC und CBD, erklärt Barbara Burri von den Gesundheitsdiensten der Stadt Zürich.
Im Moment haben wir 5 Grassorten und 4 Haschsorten, die wir anbieten, mit jeweils verschiedenem starkem THC- und CBD-Gehalt. Das Juragold zum Beispiel hat 20% THC und 5% CBD.
Burri leitet die 3-jährige Pilotstudie, die untersucht, wie sich der regulierte Cannabisverkauf auf Konsum und Gesundheit der Zürcher Kifferinnen und Kiffer auswirkt. Nach etwas mehr als 6 Monaten gibt es nun erste Daten.
Wir haben 80% Männer, die teilnehmen, 19% Frauen und 1%, die sich als non-binär bezeichnen. Also wir sehen, dass das Durchschnittsalter bei etwa 35 liegt, dass man eher die stärkeren Produkte raucht und dass die meisten Konsumierenden doch mehrmals wöchentlich konsumieren.
Zum Konsumieren, also Kiffen, gibt es im Mainis einen Extraraum. Zwischen den Sesseln hängt dort noch ein bisschen süßlicher Qualm. Aber länger sitzen die Social-Club-Gäste offensichtlich lieber vorne im rauchfreien Café. So Peter, der eigentlich anders heißt und gerade seinen Laptop aufgeklappt hat.
Also ich würde sagen, mein Konsum hat sich eher verringert. Dann kannst du eigentlich einfach hier sein. Vielleicht kaufst du mal etwas, aber das reicht ja dann auch viel länger, weil du kaufst es viel bewusster ein.
Massimo Castellucci sieht das ähnlich. Als Leiter des Mainis steht er hinter der Bar und verkauft, ist aber selbst auch Teilnehmer an der Cannabis-Studie.
Und ja, es war am Anfang sicher eine Umgewöhnung vom anderen Konsum zu diesen Produkten, weil es ist halt so, dass die vom Schwarzmarkt einfach stärker sind. Mit der Zeit aber, wenn man nur dieses konsumiert, merkt man eben, hey, man muss wirklich keine Angst vom Herzrasen haben. Haben wir schon viele solche Feedbacks erhalten.
Insgesamt sind es knapp 2000 Personen, die in Zürich bis zum Sommer 2026 legal Cannabis kaufen dürfen. In Social Clubs wie dem Mainis, aber auch in Apotheken oder beim städtischen Drogenberatungszentrum.